Dies ist der Loyalty Talk, der Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing.
Wie steht es wirklich um Kundenbindung in Deutschland und der Schweiz? In dieser Episode blicke ich zusammen mit Nicole Wilhelm hinter die Kulissen des Whitepapers Understanding Loyalty in Europe 4.0. Nicole ist Expertin für Kundenbindung von GetFocused und ordnet mit mir zusammen die Ergebnisse der Studie für Deutschland und die Schweiz ein. Die Highlights dieser Folge: warum Deutschland und die Schweiz im europäischen Loyalty-Ranking nur im Mittelfeld liegen und eine große Lücke zwischen Mitgliedschaft und Impact klafft, was mögliche Gründe für den Wirkungsverlust von Loyalty-Programmen sind und was Programmbetreiber dagegen tun können, wann Partnerschaften und Ökosysteme heute noch Sinn machen und wie man spielerische Elemente nutzen kann, um mehr als nur den nächsten Rabatt freizuschalten. Ja, hallo Nicole, herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast.
Hallo Michael, vielen Dank für deine Einladung, freue mich echt dabei zu sein.
Ja, freut mich, bist du mit dabei? Wir haben ein spannendes Thema uns vorgenommen, und zwar das White Paper Understanding Loyalty in Europe 4.0. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht zuerst zu dir. Stell du dich doch bitte kurz vor, wer du bist, was du machst und auch so, was dein Background ist rund um das Thema Loyalty.
Mache ich gerne. Ja, genau. Ich bin seit mittlerweile über 20 Jahren international tätig in dem ganzen Bereich Kundenbindung, Loyalty-Programme, und war gut 10 Jahre in der Festanstellung bei großen Programmen wie Miles & More, bei Bertelsmann, Deutschlandcard. Und habe mich jetzt vor 15 Jahren selbstständig gemacht, bin also ein selbstständiger Loyalty-Experte. Darin liegt natürlich auch schon das ganze Thema Loyalty-Programme, das heißt von der strategischen Ausrichtung hin zur Konzeption, Redesign, Implementierung. Aber ich nehme eben auch so Themen wahr wie Kampagnenmanagement, also Kundenkommunikation, wie kann man das am besten umsetzen, wie kann man die Daten, die man hat, auch in der Personalisierung und in der Angebotsgestaltung am besten nutzen. Und der dritte Punkt ist alles rund um Organisationsentwicklung und Prozesse. Ja, auch immer ein großes Thema bei den Loyalty-Projekten. Hier fallen auch so Dinge rein wie Trainingskonzeption und Durchführung oder auch Coaching.
Vielen Dank für die Vorstellung, Nicole. Du bist ja schon viele Jahre mit dabei im Loyalty-Business, wie du eben gerade gesagt hast. Auch unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Märkte. Wenn du so ein bisschen zurückblickst auf diese Zeit, oder was fasziniert dich oder was hat dich in dem Thema gehalten? Was fasziniert dich so am Thema Customer Loyalty?
Im Endeffekt ist es einmal, dass es ein Thema ist, was sich stetig weiterentwickelt. Also über die ganzen Jahre hat man einfach gemerkt, dass da jedes Jahr neue Themen sind, neue Konzepte entwickelt werden oder auch neue Strategien aufgesetzt werden. Es ist ein sehr breites Thema. Ich finde es spannend, dass man es sehr gut nutzen kann über verschiedenste Industrien hinweg. Das heißt, gerade jetzt, die letzten 15 Jahre, wo ich in meiner Selbstständigkeit war, ich ja auch in unterschiedlichsten Industrien unterwegs, also im klassischen B2C, ja, natürlich im Handel, aber eben auch in der Touristik, im Banking und natürlich auch im B2B-Bereich. Also Loyalty-Programme werden auch für B2B immer interessanter. Und ja, mit dem Wissen, was man hat, kann man das eben schön für unterschiedlichste Industrien sich zunutze machen.
Jede Industrie ist anders, oder? Aber trotzdem
gibt es genau
Gemeinsamkeiten.
Genau, aber ich finde, das ist gerade das Spannende, zu schauen, was sind denn die Charakteristika der Industrie und welche Hebel aus meinen Learnings, die ich hatte, oder meinen Best Practices, kann ich denn in diese neue Industrie oder in dieses Thema mitnehmen und integrieren?
Ja, dann vielen Dank, Nicole, fürs Intro. Ich habe es gleich angekündigt zu Beginn, dass wir heute primär über dieses White Paper sprechen wollen, das Mando und Yukov zusammen gemacht haben oder Yukov den Studienteil gemacht hat. Um was geht es da? Ist eine europaweite Studie oder ein europaweites White Paper. Da wurden Konsumenten in 24 unterschiedlichen Ländern, wurden rund um Kundenbindungsprogramme befragt und gab dann länderspezifische Auswertungen natürlich. Und wir beide durften ja da mittun als Länderexperten für du für Deutschland, ich für die Schweiz und haben dann quasi die Ergebnisse für diese beiden Märkte interpretiert und dann auch unsere Interpretation im Bericht zum Besten gegeben. Das vielleicht ganz kurz zum Setting der Studie. Also es war einerseits eben klassische Kundenstudie, dann wurden aber auch noch wir als Experten zu gewissen Themen befragt, wie Partnerschaften zum Beispiel. Darauf werden wir ja nachher dann auch noch eingehen. Bevor wir vielleicht zu Deutschland kommen als Loyalty-Markt, einfach ganz, ganz so High-Level ein paar Ergebnisse für Europa aus der Studie, damit man so ein bisschen vielleicht auch einen Vergleich hat. Oder da zum einen wurden die Kunden befragt, oder sind sie überhaupt Mitglied in einem Programm? Da sagen europaweit im Schnitt knapp 2/3, also 63% genau, sagen, dass sie Mitglied sind in einem Programm. Und knapp 60% sagen, dass die Leute die Programme eine gute Art finden, Kundinnen und Kunden zu belohnen. Und der wichtigste Teil war dann eigentlich noch so, oder auch ein wichtiger Teil war dann, wie wirken Programme, also was sagen Kunden, oder werden sie loyaler, geben sie mehr raus etc. Und da vielleicht eins rausgepickt oder sagen 42% der Kunden, dass sie durch eine Mitgliedschaft loyaler werden. Und vielleicht auch noch wichtig, 35% sagen, dass sie mehr rausgeben. Ist noch wichtig, ist natürlich immer, die Kunden wurden befragt, sie sagen das, das ist nicht das tatsächliche Verhalten. Von dem her, ja, aber gibt es sicher eine Indikation, oder wie, was da die Wirkung sein kann von Loyalty-Programmen. Ne? Und vielleicht aus meiner Sicht noch spannend, es gab dann halt pro Land einen Score, so ein Gesamtscore. Den muss man jetzt nicht für die absolute Wahrheit nehmen, der war insgesamt bei 15, aber es hat doch recht große Schwankungen zwischen den Ländern. Also zum Beispiel Türkei war bei 10,6, Irland bei 18,9. Also man sieht doch, dass da recht eine Unterschiede gibt in den Ländern. Und wenn wir dann in unsere beiden Länder, die wir ja heute behandeln, Deutschland und Schweiz blicken, die bewegen sich beide so im Mittelfeld, sind ganz leicht unter dem Durchschnitt mit 14,2 Deutschland, 14,3 Schweiz. Also sage ich mal so, wir sind in der Mitte von Europa und nicht nur geografisch, sondern auch wenn man da die Kunden rund um Loyalty befragt. Ja. Also das vielleicht so ein bisschen Gesamteindruck für Europa. Jetzt werfen wir doch mal einen Blick Richtung Deutschland, da würde ich dir den Ball zuwerfen, Nicole. Was hast du aus den Deutschland-Zahlen mitgenommen oder was sagen die Zahlen zum Markt Deutschland?
Ja, genau. Ich bin jetzt schon das vierte Mal dabei bei dem Report. Also der ist auch viermal bislang erschienen. Und es ist immer super spannend, die Zahlen zu sehen. Und das Schöne ist, wir können jetzt natürlich auch die Entwicklung der Zahlen über die letzten Jahre auch vergleichen. Ja, man hat also nicht nur die Zahl an sich, sondern kann eben auch schauen, okay, wie war das denn vor 3 Jahren? Schön ist, Deutschland liegt mit fast 70% in dem Bereich, das Kundendenken, ein Loyalty-Programm ist an sich ein sehr gutes Instrument, um den Kunden zu belohnen. Ja, und die knapp 70% sind, bringen uns auf den vierten Platz im Vergleich zu den anderen Märkten. Ja, für mich heißt das, in der Wahrnehmung der Kunden haben Kundenbindungsprogramme schon einen hohen Stellenwert. Und die Kunden wollen das auch, glauben auch daran. Wenn wir aber dann schauen in die Analyse oder in die Ergebnisse von tatsächlich der Teilnahme, ja, da sinken wir schon mal ab und eben auch, wie die Programme sich in dem Sinn, wie die implementiert sind, beziehungsweise wie der Nutzen der Programme ist. Also gebe ich eine Weiterempfehlung oder gehe ich wirklich immer nehme ich immer an einem Programm teil, wenn es mir angeboten wird. Und da rutschen wir, wie du es jetzt eben auch schon gesagt hast, da rutschen wir jetzt als Deutschland eher ins Mittelfeld und verlieren da. Das heißt, diese positive Wahrnehmung, die wir bei den knapp 70% haben, findet sich eben nicht wieder in der tatsächlichen Umsetzung.
Was denkst du, was sind die Gründe dafür? Also eben ist ja am Schluss irgendwie die Kunden sagen, eigentlich ist toll, Loyalty-Programme, dass es das gibt und wir machen auch mit, aber irgendwie scheint der Impact oder die Wirkung dann ja nur zumindest, was die Kunden sagen, begrenzt zu sein. Also,
ja, genau. Also ich glaube, ein Punkt ist sicherlich sowas wie, okay, wenn dir angeboten wird oder du wirst gefragt, Mensch, ne, möchtest du was für umsonst haben oder möchtest du einen Mehrwert bekommen, würde wahrscheinlich fast jeder Kunde sagen, ja klar, finde ich gut. Ja, also vielleicht ist es das auch, dieses liegt in der Natur des Menschen, das als positiv zu sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch, dass jetzt gerade bei uns in Deutschland die Programme immer noch sehr, sehr stark fokussiert sind auf alles rund um diese rationalen Effekte. Das heißt, wir haben sehr viele Programme, die einfach dieses, ob ich Punkte sammle, ob ich ein Cashback bekomme, ob ich irgendeine andere digitale Währung nutze. Und letztendlich trainiert das den Kunden auf so einen Spareffekt. Ja, ich habe ein Programm, ich nehme da teil und ich möchte was sparen. Ich kriege vielleicht auch besondere Preise. Und das ist etwas, was aber nur die eine Seite von Programmen darstellt und was eben verloren geht oder was auch schwierig ist natürlich in der, und das sehe ich jeden Tag in der Implementierung, ist dieser emotionale Aspekt in ein Programm mit reinzubringen, um den Kunden tatsächlich auch emotional an das Unternehmen oder die Marke zu binden.
Wurden da die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen erzogen zu in Deutschland, oder? Also man hat natürlich klassisch auch, wenn man jetzt zum Beispiel ins Retail schaut oder viel über den Preis gearbeitet, genau. Wenn man jetzt auch schaut, was in den letzten 1,5, 2 Jahren im deutschen Loyalty-Markt ging, ist natürlich auch wieder sehr viel passiert im Lebensmitteleinzelhandel, ja. Und natürlich viel über Rabatte und Discounts, Coupons und so als Mechanik gearbeitet. Ja, hat man vielleicht die Kunden auch ein bisschen zu stark in die Richtung erzogen oder und muss jetzt vielleicht eher Gegensteuer geben? Oder was würdest du sagen? Also was soll man da machen als Programm? Wie kann man Gegensteuer geben oder wo würdest du Gegensteuer geben?
Also ich glaube, es zählt immer oder es kommt immer darauf an, was ich für ein Ziel habe als Unternehmen, was möchte ich mit dem Programm erreichen. Wenn es darum geht, dass ich Kundendaten sammeln möchte, Transaktionsdaten und ich möchte das basierend auf einem Cashback oder einem Punktesystem machen. Ja, und das meine Hauptzielsetzung ist, dann ist das auch richtig, wenn man sich jetzt als Lebensmitteleinzelhändler darauf fokussiert, ja, weil das ist ja das ursprüngliche Ziel von Kundenbindungsprogrammen, eben die Kunden besser kennenzulernen und sich das dann auch nutzbar zu machen. Trotzdem, wenn man jetzt sieht, und du hast es eben angesprochen, die verschiedensten Loyalty-Programme, jetzt LEH beispielsweise, also Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, die eben sehr stark darauf fokussiert sind. Was natürlich entsteht, ist eine Austauschbarkeit. Ja, also ein Kunde sagt sich letztendlich, ja gut, ob ich jetzt zu dem einen oder zu dem anderen gehe, ich habe bei beiden ein Cashback oder irgendeine Art von Bonifizierung und ich gehe dann vielleicht nicht mehr wegen dem Programm dahin, sondern aufgrund anderer Aspekte. Ja, sei es, wie der Markt gestaltet ist, ja, wie das Produktangebot ist. Und da sehe ich eben die Möglichkeit, dann, wenn man sich wirklich differenzieren möchte von seinem Wettbewerber oder von seinen Wettbewerbern, dass man dann sich noch andere Komponenten überlegen muss, um das Programm attraktiv zu halten.
Hast du da vielleicht konkrete Beispiele oder Empfehlungen, die du da geben würdest den Unternehmen? Du sagst, kann man dem entgegenwirken?
Grundsätzlich ist das ein Thema, was, das gebe ich offen zu, was nicht leicht ist. Ja, es wird viel gesprochen. Man kann über natürlich solche emotionalen Elemente auch über Gamification stattfinden lassen. Man kann sich überlegen, welche weiteren Mehrwerte kann ich denn anbieten, um den Kunden an meine Marke oder an mein Unternehmen zu binden. Wenn ich jetzt nicht in den LEH oder in den Handel schaue, sondern in andere Branchen, sei es in der Touristik zum Beispiel, Hotellerie, die machen das natürlich super schön, ja, weil die können im Rahmen ihres Produktangebots oder ihrem Serviceangebot diese Elemente sehr schön einbauen, sei es, wenn ich einen bestimmten Status habe, dass ich dann zum Beispiel immer den Late-Checkout bekomme oder ich bekomme ein vergünstigtes Frühstück, Kinder frühstücken umsonst und lauter solche Sachen. Das ist natürlich auch etwas, was diese Branche sehr gut anbieten kann. Wenn man jetzt wieder zurück zum Handel geht, würde ich immer challengen, ja, dass sich jeder überlegt, was gibt es für Mehrwert oder was hat mein Kunde für Bedürfnisse, die ich ihm vielleicht bieten kann, wenn er am Programm teilnimmt. Ja, aber das ist in jeder Industrie und auch in jedem Unternehmen anders.
Ja, du hast schön gesagt, das ist nicht einfach. Also
gebe ich offen zu,
Erfahrung, ja. Gleiche Erfahrung gemacht, ja. Oder? Das ist, ich meine, Punkte-Rabatte ist relativ einfach, ja. Oder? Also auch nicht einfach, aber deutlich einfacher. Aber wenn es dann halt um so eher die softeren, emotionaleren Komponenten geht, ist dann meistens guter Rat teuer, respektive es ist dann schwierig, gute Ideen zu finden, auch Fulfillment hinzukriegen, also es sind dann schon auch andere Herausforderungen, deshalb denke ich auch viele strugglen da noch, oder dass halt wirklich diese entsprechenden oder diese emotionalen und nicht transaktionalen Mehrwerte zu finden, oder?
Ja.
Aber bin bei dir, oder am Schluss, wenn man nur auf Punkte und Rabatte geht, wird es halt dann schon irgendwann schwierig, oder? Also in the long run muss man noch andere Lösungen finden.
Oder? Ja, denke ich auch. Und ich gebe dir recht, wenn was das Fulfillment angesprochen ist, ist eben das, was ich auch häufig erlebe. Das eine ist, die Ideen zu generieren, die Ideen zu haben. Und das andere ist natürlich dann die Umsetzung. Das heißt, ich brauche ja auch die entsprechenden Ressourcen im Unternehmen. Ich brauche auch die entsprechende IT-Unterstützung. Wenn es zum Beispiel im Rahmen, ich denke jetzt irgendwie auch wieder in die Touristik, wenn es im Rahmen des Buchungsprozesses beispielsweise möchte man was anbieten, ja, dann scheitert das sehr häufig, weil dieser gesamte Buchungsprozess, die IT, das ist sehr komplex und da dann jetzt noch was einzubauen für eine bestimmte Kundengruppe, das ist natürlich eine Challenge, ja, aber die es machen, diese Programme haben, ist zumindest meine Wahrnehmung. Diese Programme sind einfach attraktiver. Die werden mehr vom Kunden wahrgenommen und der Kunde hat einfach auch mehr Spaß dran, teilzunehmen. Ja, also diese Müdigkeit, von der man ja auch häufig spricht, haben wir das im Loyalty-Bereich, dass der Kunde müde geworden ist, das kann ich natürlich darüber dann auch ausbremsen.
Ja, vielleicht ganz kurz, könnt ihr zwar da gleich den Ball aufnehmen, diesem Müdigkeitsthema, aber kommen wir vielleicht dann nachher noch darauf zu sprechen, werfen wir vielleicht einen ganz kurzen Blick über die Landesgrenze Deutschland zum südlichen Nachbarn, sprich der Schweiz, meinem Heimatland. Wie hat das da oder wie sieht es da aus mit den diesjährigen Ergebnissen? Ist in vielen Bereichen vergleichbar mit Deutschland, nicht ganz überall, oder wenn man wenn die Kunden befragt werden, bist du bei mindestens einem Programm dabei, dann sagen 60% oder 61%, ja, ich bin bei mindestens einem Programm dabei. Dann bei der Frage, wie gut findest du Loyalty als Art, Kunden zu belohnen oder zu binden, sagen 57%, dass sie das gut finden. Und 37%, wenn es dann um Impact geht, sagen, dass sie loyaler werden durch ein Programm und 35% geben mehr aus. Vielleicht mal so die wichtigsten Zahlen. Und die Schweiz ist da überall so ja, ganz leicht unter dem europäischen Durchschnitt. Ich habe vorher auch gesagt, Gesamtscore sind wir leicht darunter. Was ich speziell finde noch am Schweizer Markt, ist, dass wir, das hängt jetzt ein bisschen damit zusammen, was du vorher auch gesagt hast, oder dass wir einen deutlichen Rückgang sehen über fast alle Kennzahlen. Also die Schweiz war in den Vorjahren teilweise sogar relativ hoch in den Werten. teilweise deutlich über dem Schnitt von Europa und sind ja, in der letzten Zeit haben da an Boden verloren und sind eben, sage ich mal, auf den Durchschnitt oder leicht unter Durchschnitt gefallen. Oder, also nicht nur im Vergleich, sondern wirklich auch, wenn man die Entwicklung über die Jahre rein in der Schweiz anschaut. Oder wie du hast ja vorher gesagt, auch Deutschland das spannend anzuschauen. Oder also wir sehen vor allem, dass das Sache Impact gesunken ist, oder dass die Leute sagen, keine Ahnung, ich gebe mehr raus, weil ich in einem Programm bin, das ist signifikant gesunken. Auch die emotionale Bindung und die Weiterempfehlung gingen deutlich zurück. Und es ist ja so, du hast vorher auch angedeutet, in Deutschland ähnliche Entwicklung, nicht ganz so scharf wie in der Schweiz oder ganz so extrem wie in der Schweiz, aber doch scheinen wir in beiden Märkten irgendwo ja, eine negative, oder nicht scheinen, wir haben eine negative Entwicklung, zumindest gemäß diesen Zahlen aus der Studie. Ja, und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, oder woher kommt das? Oder jetzt vielleicht mal so Blick Schweizer Markt, ich meine, es gibt immer mehr Programme, vielleicht eine gewisse Sättigung mittlerweile auch da bei den Kunden oder und dann vielleicht auch das, was wir vorher diskutiert hatten, vielleicht sind die Mehrwerte halt einfach auch nicht mehr ausreichend oder eben viele machen einfach halt mal ein Punkteprogramm oder ein Rabattprogramm, aber nicht mehr und die Messlatte der Anspruch der Kunden ist vielleicht auch gestiegen, oder weil es halt ein paar gute Cases auch gibt, die halt die Messlatte ganz oben angesetzt haben. Oder Messlatte erhöht haben und deshalb vielleicht ja da die Kunden auch immer mehr realisieren, hey, ja, ich bin zwar schon dabei, aber eigentlich ist nicht so viel für mich drin. Also das sind so meine Interpretationen, ich weiß nicht, wie du das siehst oder auch vielleicht in Deutschland auch anders, gibt es da noch andere Gründe?
Ja, ich gebe dir da schon recht. Also das eine ist sicherlich dieses Thema Sättigung und daraus resultierend dann diese Loyalty-Fatigue, also diese Müdigkeit, die da entsteht, weil letztendlich, jetzt blicke ich wieder in den Handel, so gut wie jeder ein Programm hat und diese Programme ähnlich sind. Ich denke, das ist das eine. Das andere ist diese, was du angesprochen hast, diese emotionale Komponente. Ich finde es auch lustig, was ist lustig, aber ich finde es spannend. Schweiz, Deutschland tickt da doch schon sehr ähnlich. Wahrscheinlich sind wir auch einfach, also kulturell gesehen, sehr ähnlich. Wenn du dir dann mal die Ergebnisse aus Südeuropa anschaust, die sind da schon anders, was die Emotionalität angeht. Da wäre es jetzt spannend zu wissen oder sich zu fragen, liegt das jetzt rein an den Programmen oder ist das vielleicht auch die Mentalität der Konsumenten? Ja? Und natürlich, wenn du schaust, UK, Irland, die immer so diese Top-Performer sind. Wahrscheinlich, wenn du die Studie international aufsetzen würdest, dann wäre USA mit der Top-Performer. Das liegt aber auch daran, weil in diesen Ländern einfach das Thema Loyalty-Programme auch anders gesehen wird. Ich selbst habe ja 3 Jahre in den USA gelebt und im Bereich Loyalty gearbeitet. Alles rund um, das fängt schon an bei dem Thema Datenschutz. Das ist natürlich eine andere Nummer als bei uns in Deutschland. Ich weiß gar nicht, in der Schweiz müsstest du jetzt kommentieren. Aber da ist der Kunde nicht so restriktiv, was das angeht. Und tatsächlich auch, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, ja, dann wird das Thema da auch gelebt. Also das ist manchmal bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, da kommt es eben schon vor, ja, dass du fast dich fragst, okay, haben die jetzt eigentlich eine Karte oder haben die ein Programm oder ist das hier einfach nicht kommuniziert?
Ja, es ist ähnlich und eben Datenschutz. Wir haben zwar unser eigenes Datenschutzgesetz in der Schweiz, aber das ist mehr oder weniger die DSGVO übernommen, teilweise sogar noch ein bisschen strenger gemacht, also ähnliche Situation, oder? Und ich glaube auch, oder wenn man so ein bisschen die Maturität anschaut, das kannst du besser sagen, weil du gerade auch in den USA selbst warst, oder aber so wie ich es wahrnehme, wenn ich dann in diesen Ländern bin oder auch mit Leuten aus diesen Ländern spreche, ist ja nicht nur die Kundenseite, sondern es ist auch die Unternehmensseite, die vielleicht schon einen Schritt weiter ist, weil sie halt einfach sich schon ein bisschen länger vielleicht mit den Themen beschäftigen oder länger schon investieren. Also gerade in UK oder auch in den USA sind ja so diese klassischen Loyalty-Märkte, die halt sehr professionell schon unterwegs sind. Aber ist ja schön, und dann haben wir in der Schweiz und Deutschland noch ein bisschen Potenzial, uns dahin zu entwickeln. Braucht vielleicht noch ein paar Jahre, bis wir dann halt auch auf dem Stand sind. Oder so.
Ja,
wenn wir sagen, eben Luft nach oben, noch in vielleicht in Deutschland und der Schweiz und andere Märkte international schon ein paar Schritte weiter. Hast du da vielleicht gerade ein konkretes Beispiel, Nicole, wo du sagst, ja, die sind da schon einen Schritt weiter, die machen einen guten Job, und ja, und warum machen die einen guten Job aus deiner Sicht?
Ja, genau. Ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen, dass in meiner Zeit in den USA habe ich natürlich sehr viel über die Kundenbindungsprogramme in den USA gelernt, auch wie die natürlich am Markt präsentiert werden, wie die umgesetzt sind. Und da ist tatsächlich, ist der Markt einfach weiter als Deutschland. Ich finde immer ein sehr, sehr schönes Beispiel ist das Programm von Sephora, also im Beauty-Bereich. Ist natürlich auch eine dankbare Industrie, das muss man auch fairerweise sagen. Da kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen, aber sie machen es eben auch. Und das ist das Schöne, die leben das Programm, die leben das online, aber die leben das eben auch in ihren Märkten. Natürlich sammle ich dort genauso eine digitale Währung oder eine Art von Treuepunkte. Ich habe auch bestimmte Discounts, die ich bekomme, also klassisch das, was wir auch aus Deutschland kennen. Nichtsdestotrotz bieten die eben bestimmte Mehrwerte auch an, und es müssen gar nicht so viele sein. Ja? Die haben jetzt nicht irgendwie eine ewig lange Liste an super Mehrwerten, aber das, was sie anbieten, ja, das wird eben auch gelebt, das wird umgesetzt. Es ist immer, also man hat es einfach gemerkt, eine Freude von den Konsumenten, ja, wenn die in den Laden gekommen sind und was weiß ich, sich ihr Geburtstagsgeschenk aussuchen durften. Das wurde wirklich an der Kasse, gab es da ein Display, wo man das gesehen hat. Und das finde ich einfach total schön. Und das eben entsprechend auch in ihrer Kommunikation umzusetzen. Das heißt, wir haben am Anfang gesagt, ja, Loyalty-Programm ist ein Standbein von mir. Das andere ist eben die Kundenkommunikation, das Thema Kampagnenmanagement. Das dritte ist eben die Organisationsentwicklung, Training. Und es zieht sich für mich durch wie so ein roter Faden. Ja, ich kann nicht ein Programm entwickeln, implementieren und es dann nicht an meine Mitarbeiter kommunizieren oder da nicht die entsprechenden Tools an die Hand geben. Ich kann nicht ein Programm implementieren und nicht darüber reden oder nicht genug darüber reden. Das heißt, es nicht am POS umzusetzen oder nicht gut umzusetzen und nicht in meiner Kommunikation auf meiner Webseite etc. aufzunehmen. Ich möchte nicht sagen, dass das hier in Deutschland von den Unternehmen nicht gemacht wird, um Gottes Willen, aber da gibt es halt auch Unterschiede, ja, welche, wo es sehr präsent ist und immer wieder auch aufgenommen wird. Und da gibt es halt auch Beispiele, wo sehr zurückhaltend damit umgegangen wird.
Ja, definitiv. Und da stimme ich dir völlig zu. Das ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Programm. Die Kommunikation, also nicht nur jetzt die Artel-Kommunikation, wir haben ein Programm, sondern wirklich dann Kommunikation an den Touchpoints und immer wieder Kunden im Loop halten und mit den Kunden kommunizieren, oder? Das ist definitiv ganz, ganz wichtig. Ist vielleicht dann auch, weil du gesagt hast, eben die Mitarbeitenden und POS und so, wir hatten es ja vorher auch ganz kurz schon davon, Schweiz und Deutschland, und du gesagt, in Deutschland vielleicht auch bis nicht immer die Umsetzung am POS so gelungen. In der Schweiz ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber die beiden großen Handelskonzerne, Coop und Migros, die auch die beiden größten Partner oder die größten Loyalty-Programme haben, die haben es beide geschafft, dass halt das Personal bei jeder Kassentransaktion den Kunden oder die Kunden gefragt hat: Haben Sie Cumulus, haben Sie Supercard? Das war so ein bisschen auch ein Running Gag in der Schweizer Bevölkerung, oder so ein bisschen: Ah, gehst du Migros, haben Sie Cumulus, oder gehst du Coop, haben Sie Supercard? Aber am Ende ist das mit einer der zentralen Erfolgsfaktoren, dass die Kunden einfach halt penetrant klingt so negativ oder ist vielleicht ein falsches Wort, aber halt einfach konstant immer gefragt werden und an die Karte oder ans Programm erinnert werden. Und das hat insbesondere natürlich in den ersten Jahren war das extrem ein wichtiger Faktor, oder? Und merke ich auch oder sonst bei Programmen, dass es halt extrem wichtig ist, halt nicht nur das Management, sondern halt ja, die ganze alle Mitarbeitenden da reinzubringen und dass die eigentlich auch überzeugt davon sind, dass es eben was bringt, Und wenn man die Mitarbeitenden gewinnt, dann gewinnt man in der Regel auch die Kunden. Oder? Das ist so meine Erfahrung.
Ja, letztendlich ist ja der Mitarbeiter der Botschafter des Programms, ja, und der verlängerte Arm. Und insofern ist es super wichtig, dass die eben entsprechend auch dahinter stehen. Die am Post, die im Callcenter, egal, also alle die eben Kontakt haben mit dem Konsumenten oder dem Endkunden. Aber spannend, was du sagst, die beiden Programme, die du jetzt genannt hast, sind das Standalone-Programme oder haben die auch einen Coalition-Ansatz bei euch in der Schweiz?
Unterschiedlich. Also wie soll ich sagen, die beiden, also Migros und Coop, Supercard, sind ja beides große Handelskonzerne, also Migros und Coop, ergo haben sie natürlich im Konzern quasi verschiedene Partner drin, also sind Multipartnerprogramme im Konzern. Die Coop Supercard ist dann noch ein bisschen spezieller, weil die halt auch noch ausgewählte Third Parties reinholt. Also da hast du zum Beispiel irgendwie, also jetzt nicht direkte Konkurrenz natürlich zu Coop, oder? Also, keine Ahnung, im Baumarkt hast du keinen zweiten drin, weil Coop einen eigenen hat, oder? Aber zum Beispiel eine Friseurkette oder Autovermietung, was haben sie noch? Irgendwie Hörgerätekette, Brillen, Optikerketten, also halt ergänzende Geschäfte drin, Versicherungen zum Beispiel und so. Also die sind eigentlich schon ein Multipartner-Programm, aber halt mit gewissen Restriktionen, sage ich mal, eben, weil sie wollen sich dann vielleicht nicht einen zweiten Baumarkt oder einen zweiten Unterhaltungselektroniker, also der halt dann Konkurrenz zum eigenen Geschäft ist, reinholen. Aber es ist durchaus ein spannender Ansatz, oder? Denn würde ich vielleicht auch noch im Ausland bei meiner oder anderen sehen. Also ich habe gerade gestern hatte ich eine Diskussion über die aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Also Deutschlandcard, die es ja jetzt leider bald nicht mehr geben wird und dann Payback eigentlich noch der Platzhirsch ist im Multipartner-Loyalty. Gibt es da in der in Deutschland noch Potenzial? Wenn man eben das Beispiel, das ich jetzt gesagt habe, aus der Schweiz nimmt, Coop Supercard, wäre vielleicht schon Rewe noch prädestiniert, oder? Weil Rewe ist auch ein großer Konzern, hat ganz viele verschiedene Divisionen, Geschäftseinheiten. Wenn man schon nur mal, wie sie es in Österreich machen, oder mit ihr Bonus, denken würde für Deutschland und dann vielleicht noch punktuell für Third Party aufmacht, dann könnte das schon auch nochmal, sage ich mal, ein weiterer Player werden im Multipartner-Loyalty, der vielleicht auch ein bisschen ein Gegengewicht ist zu Payback, oder? Auch wenn natürlich Payback in Deutschland brutal stark ist und auch nochmal jetzt mit der Sparkassenkooperation so brutal gewonnen hat oder gewinnen wird, aber hat wahrscheinlich schon Platz aus meiner Sicht für einen zweiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, oder? Aber jetzt gerade, wo die Deutschlandcard ja leider halt eben nicht mehr da ist, ob sich da noch einer irgendwo positionieren kann, ne?
Ja gut, genau, du sprichst es ja an, du brauchst im Endeffekt die Abdeckung für ein Multipartnerprogramm und letztendlich, so wie Payback aufgesetzt, also auch Deutschlandcard aufgesetzt ist aktuell noch, ist es ja über einen Drittbetreiber, der das Programm managt und letztendlich die Partner, ich sag mal, gleichberechtigt, ja, mehr oder weniger in dem Programm sind, aber du musst natürlich immer den gemeinsamen Nenner finden in allen Maßnahmen, die du umsetzt. Und ich glaube, da ist Payback einfach schon super gut aufgestellt, nicht nur aufgestellt, sondern auch eingespielt. Und mit dem Weggang von der Edeka zu Payback war das nämlich für Payback meines Erachtens nochmal ein Gewinn, ja, und natürlich für die Deutschlandcard entsprechend ein Verlust, weil der LEH einfach super wichtig ist. Du sprichst die Rewe an, die hat sich entschieden, ein eigenes Programm zu launchen und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, was man beobachten kann jetzt in den kommenden Jahren. Wie entwickelt sich eben das Rewe-Programm? Bleiben sie standalone oder, wie du es angesprochen hast, holen sie sich noch entsprechende Partner mit dazu, um das Programm attraktiver zu machen? Weil an sich, glaube ich, natürlich kann noch ein zweites Coalition-Programm in Deutschland bestehen. Aber du brauchst die Abdeckung, das heißt die richtige Zusammensetzung der Partner und die Harmonie muss stimmen unter den Partnern. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Das heißt, die müssen alle am gleichen Strang ziehen und eben auch die gleiche Zielsetzung haben, um dieses Programm dann entsprechend auch voranzubringen. Wenn das jetzt ein LEH selbst macht und sich die Partner dazu holt, wird er sicherlich immer der Treiber sein, ja, und der Entscheider. Andersrum in einem klassischen Modell, wie es im Coalition-Bereich jetzt ist, wo es ein Drittpartner ist, da musst du halt immer gewissermaßen den Konsens finden, ja, zumindest bei den großen Partnern. Ich habe selbst auch bei Plenty gearbeitet in den USA. Das heißt, das war ja auch ein Coalition-Programm oder ein Coalition-Programm in den USA zu etablieren. Und das ist gescheitert. Und warum ist es gescheitert? Gescheitert ist es primär daran, dass die Abdeckung nicht groß genug war. Ja? Das heißt, die Partner, die mitgemacht haben, die waren einfach von ihrer Präsenz her nicht groß genug, also groß genug, dass sie zumindest die gesamte USA hätten abgedeckt, plus sie haben vielleicht auch teilweise nicht 100% dahinter gestanden, das heißt, sie haben parallel noch ein eigenes Programm gehabt, ja, und das ist natürlich auch immer kritisch, wenn du einen Partner in so ein Coalition-Programm reinholst, der irgendwie noch sein eigenes Ding macht, ja. Das ist in Deutschland durch diese Treuepunkte. Die sind ja auch irgendwie immer noch im Handel. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt. Ja, dann gibt es ja die Treuepunkte, die werden an der Kasse verteilt, aber eigentlich brauchst du auch noch die Karte. Und naja, dann verstehe ich auch irgendwann die Kassenkraft, dass die sagt, okay, was soll ich denn noch alles fragen? Mhm. Ja, weil der Kassenprozess muss kurz sein. Da darfst du auch nicht zu viel dann noch einbauen. Und das ist natürlich immer die Challenge, das hinzukriegen.
Ja, das sieht man ja auch, was du angesprochen hast, generell bis in international in den letzten Jahren. Und das sind so eigentlich die Paybacks in vielen anderen Ländern, die gibt es nicht mehr. Du hast jetzt gerade eines angesprochen. Oder sie wurden vom Anker-Player übernommen, also Stichwort Nektar in England, oder das mittlerweile... Ist eigentlich ein ähnliches Konstrukt mittlerweile wie Coop Supercard, gehört Sainsbury's und hat halt weitere Partner dabei, gehört nicht mehr Amia wie früher mal. Oder also ich glaube, so das klassische Coalition, eben dritte Partei, die das betreibt und dann einfach halt verschiedene Partner, das wird es schwer haben. Oder ich sage jetzt nicht, dass es ein Payback nicht mehr geben wird, aber weil die haben so eine starke Marktposition, oder? Ja, ich glaube, insgesamt wird das wahrscheinlich nicht mehr 100 neue Programme geben, wenn man so ein bisschen in die Welt schaut, oder ist vielleicht eher punktuell noch, oder eben vielleicht auch, dass ein Händler wie Rewe, wie ich es vorher gesagt habe, das macht, oder? Aber das Thema Partnerschaften generell, das finde ich an sich extrem spannend, oder? Und glaube auch, dass das eine der, wenn wir auch vorher über was liefere ich für Vorteile, immer nicht nur eben Rabatte, Discounts, sondern was kann ich sonst für Benefits meinen Kunden anbieten, dann sind Partnerschaften da schon immer ein guter Weg, oder? Und das, ich glaube, wir werden viel mehr halt auch so Mini-Ökosysteme sehen, oder wo sich halt verschiedene Partner vielleicht themenspezifisch zusammenschließen oder einfach, weil sie sich sonst gut ergänzen. Du hast ja vorher auch das Stichwort Match zur Marke und so besprochen oder gesagt. Da werden wir, glaube ich, viel mehr sehen in Zukunft, oder? Aus ganz, ganz verschiedenen Gründen, oder? Dass sich da halt einzelne Partner zusammentun und sagen, hey, wir machen vielleicht strategisch eine Kooperation, eben langfristig, aber vielleicht auch nur promotionell, dass man sagt, man macht mal halt für spezifische Aktivitäten was. Ja, weil im Kern geht es ja darum, dann irgendwie mit weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Impact auch zu erzielen, oder? Also von dem her, so meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das ähnlich siehst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, über Partnerschaften kann ich natürlich auch, was wir vorhin schon gesprochen haben, das ganze Thema Emotionalisierung, Mehrwerte, Attraktivität und so weiter erhöhen. Sei es auf der Sammel- oder Einlöseseite, das ist so der Klassiker, aber eben auch, wenn ich meinem Kunden bestimmte Mehrwerte liefern möchte, einfach mal über den Tellerrand schauen, was sind denn für Industrien und Unternehmen spannend, wo ich meine Zielgruppe auch finde, ja, oder was für meine Zielgruppe auch interessant ist. Und da gibt es auch immer Möglichkeiten, und der der Trick ist eigentlich, die Partnerschaft dann so aufzusetzen, dass sie eben nicht für beide extrem komplex ist und irgendwie noch zig Geld in die Hand genommen werden muss, um das ganze Thema einzurichten, sondern Lösungen zu finden. Du hast es eben schon gesagt, die auch schnell umsetzbar sind, einfach umsetzbar sind, weil auch das erlebe ich häufig, scheitern dann diese Ideen daran, dass, oha, okay, aber dann müssen wir jetzt erstmal eine Analyse machen, wie wir das in unserer IT eingebunden bekommen und so. Also kennst du sicherlich auch, ja. Und das andere ist natürlich, wenn du jetzt wieder nochmal kurz auf Payback schwenkst, die machen das natürlich auch ganz schön, weil sie zum Beispiel auch recht einfach diese Online-Shops von anderen Unternehmen eben einbinden, wo ich sammeln und einlösen kann. Und da merkst du auch, dass Beispiel Fressnapf, ja, die oder auch Adidas, die haben ihre eigenen Programme, aber trotzdem gehen sie nicht weg von Payback. Also da muss ja doch, ist da schon diese Marktmacht da, dieses Programms, und das liegt natürlich auch daran, weil sie einfach schon so lange am Markt sind und da auch schon sich so weit entwickelt haben, dass sie einfach sehr gut sind, ja, und Dinge sehr gut umsetzen. Und das musst du natürlich, wenn du anfängst, jetzt beispielsweise auch im kollegischen Bereich, wenn du anfangen willst, musst du da ja erstmal wieder hinkommen. Das kommt ja nicht von heute auf morgen.
Vielleicht noch ein Punkt, den ich nochmal gerne aufnehmen würde. Du hast zweimal angesprochen, also ein bisschen diese, ich nenne es Hybridprogramme. Hatte nämlich da kürzlich gerade auch eine Diskussion auf dem Panel mit Vertretern von DM und Thalia, weil die machen ja eigentlich genau das, oder? Also sind beide bei Payback und lassen quasi ihre Rewards, also Punkte-Mechanik über Payback laufen, haben dann aber ihre eigenen Programme on top, die ja verknüpft sind mit Payback. Ich finde das in der Situation eigentlich durchaus noch einen charmanten Ansatz, oder? Weil du eigentlich dann du profitierst von der Payback-Reichweite, du profitierst von einem Running-Punkte-Programm, das die Leute in Deutschland alle kennen und viele davon auch nutzen. Aber kannst dann ein bisschen diese nicht transaktionalen, eher emotionalen Elemente dann über dein eigenes Programm oder deinen Club oder wie man es immer nennen will, abdecken, oder? Und die versuchen das ja ein bisschen auch so zu verheiraten. Gelingt, glaube ich, beiden gar nicht, nicht so schlecht, oder? Also es kann vielleicht durchaus auch noch so ein Zwischenweg sein, oder? Sich das eine tun und das andere nicht lassen. Ne?
Ja, letztendlich, das sieht man ja auch, das ist ja ein großer Trend natürlich, das Thema Digitalisierung. Das heißt, sie verbinden ihr Programm eben natürlich mit ihrer digitalen App, wo sie andere zusätzliche Benefits für den Kunden noch anbieten. Meine Meinung ist dazu, natürlich glaube ich, dass schon auch das Ziel dahinter ist, wem gehört der Kunde, also an die Kundendaten ranzukommen. Das ist natürlich bei so Collision-Programmen auch immer so ein eigenes Ding. Worauf habe ich Zugriff, was kann ich sehen, was kann ich nicht sehen, und da ist es natürlich immer schöner, die Daten selber zu haben und damit was machen zu können, als in einer gewissen Abhängigkeit zu sein. Ja, das ist vielleicht sicherlich auch ein Thema, weswegen viele LEHs ihr eigenes Programm machen, weil sie eben genau ihre Kunden auch selbst haben möchten, also entsprechend die Daten.
Das Thema Partnerschaften, das haben wir jetzt relativ ausführlich besprochen, ist auch ein Deep Dive in dem im White Paper von Mando. Ein zweiter Deep Dive ist das Thema Gamification, was ja momentan sowieso in aller Munde ist. Irgendwie jeder spricht gefühlt gerade von Games und Gamification und so. Und im Report oder im White Paper wird das so ein bisschen auch dieses fast Allheilmittel gegen die Austauschbarkeit von rein transaktionalen Programmen gepriesen. So quasi, ja, das ist jetzt der Weg eben weg von Points Only hin zu mehr Engagement, hin zu mehr Emotionen etc. Wie siehst du das, oder kann Gamification hier helfen, wenn man auch nochmal ein bisschen so diese Lücken, die wir vorher besprochen haben, zwischen Mitgliedschaft und dann wirklich Impact von Loyalty-Programmen zu schließen? Vielleicht auch insbesondere nochmal Blick auf den deutschen Markt. Was hast du da für eine Meinung drauf?
Also grundsätzlich, ja, Gamification ist ein guter Weg, um die Lücke anzufangen zu schließen, ja, um das Thema Emotionalisierung mit reinzubringen. Ich bin aber auch der Meinung, dass Gamification nicht das Allheilmittel ist. Das heißt, wenn die Basics nicht stimmen von dem Programm, wenn meine Produkt- und Servicequalität nicht stimmt, dann wird auch das Programm oder wird auch Gamification das ganze Thema nicht retten. Ja, und was ich auch immer wichtig finde, ist natürlich auf seine Zielgruppe zu schauen. Das heißt, für wen mache ich das Programm? Ja, was sind die Bedürfnisse der Kunden und sind die auch affin für diese Themen? Das heißt, wirklich auch zu schauen, welche Art, wenn ich Gamification machen möchte, welche Art möchte ich denn umsetzen und was passt denn gut auch sozusagen in meine Unternehmensphilosophie und in meine Unternehmenskultur und zu meiner Kundengruppe dazu.
Was ich so ein bisschen feststelle, oder ist, Gamification wird kommt jetzt immer mehr, sehr viele nutzen das, aber sehr viele nutzen es trotzdem einfach für den nächsten Rabatt oder den nächsten Coupon zu geben. Also es ist dann halt nicht, statt ich schicke jetzt per E-Mail oder Postwurfsendung oder so, 20% gebe ich halt dann im Game irgendwie, kann ein Gewinnspiel machen und dann habe ich einen täglichen Gewinn etc. Also dass man doch auch sehr schnell wieder auf dieser Rabatt-Ebene ist. Klingt jetzt negativ, was ich so ein bisschen aus der Erfahrung jetzt aber gelernt habe in verschiedenen mit so verschiedenen Mechaniken, ist, dass es bei den Kunden extrem gut funktioniert. Also, dass wenn, wir haben auch schon Tests gemacht, dass wenn Kunden sich einen Rabatt freigespielt haben, im Vergleich zu einfach, ich habe den einfach zugeschickt bekommen, die Performance, respektive die Einlösequote, ergo am Schluss natürlich die Transaktion, einfach deutlich höher war. Weil die Kunden, ich denke, da spielen wahrscheinlich verschiedene Effekte mit, oder? Aber so ein bisschen, hey, ich habe mir das jetzt erspielt, ich habe das gewonnen, das gehört jetzt mir. Dieser Effekt, so dieser psychologische, ist viel größer, wie wenn ich halt einfach den nächsten 20-30% Gutschein bekomme, oder? Und habe ja auch irgendwo, keine Ahnung, kognitive Leistung investiert, also ist auch bei mir im Kopf präsent. Ergo denke ich dann vielleicht halt auch eher an den, ich habe noch einen Coupon in der App, den ich gewonnen habe, wie halt, wenn er einfach so mal eingespielt wurde. Also von dem her, ich glaube, sind viele noch so zusammengefasst auf dem Rabatt-Trip, aber der muss ja nicht nur schlecht sein, es ist vielleicht auch eine andere Art von Rabatten an die Kunden zu spielen, wie halt einfach mal einfach mit der Grießkanne,
ja, oder? Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Im Endeffekt, was du ansprichst, ist ja, dass ich diese Mechanik des Rabatts, der Punkte sammeln oder einlösen, dass ich das durch diesen Gamification-Effekt auch emotionalisiere. Also sprich, der Kunde spielt, der tut was dafür, das bleibt ihm stärker im Gedächtnis und damit natürlich der Nutzen sich erhöht. Also gebe ich dir total recht. Ich finde, wer das in Deutschland natürlich super schön macht, ist Payback. Die spielen das ja schön in ihrer App aus. Kombinieren das eben dann auch mit den Maßnahmen an der Kasse, bei ihren Partnern. Die haben auch immer wieder neue Ideen und neue Aktionen oder neue Maßnahmen. Da muss ich echt sagen, da sind die wirklich weit vorne, was Deutschland angeht. Und und halten dadurch natürlich das Programm attraktiv. Und ich finde, bei Gamification, sprichst das an mit den Discounts auch, muss man immer schauen, ja, was bin ich für eine Industrie? Bin ich eine Hochfrequenzindustrie? Bin ich eine Industrie, wo mein Kunde vielleicht nur einmal im Quartal oder sogar nur einmal im Halbjahr oder noch länger zu mir kommt? Und dann muss ich mir genau überlegen, entsprechend meiner Frequenz, die ich habe, wann macht das Thema Gamification Sinn, ja, um den Kunden abzuholen, aber in der gesamten Customer Journey, also im gesamten Kundenlebenszyklus und in den Touchpoints. Also Und da ist Gamification, da ist aber genauso gut auch das Thema Kommunikation an sich. Ich meine, das ist der Träger, das Gamification ist natürlich dann wichtig, ja, wann gehe ich auf den Kunden zu?
Ja, es ist, ja definitiv, ja. Immer eine Kernfrage, oder? Mhm. Ja, was da vielleicht, was ich auch noch spannend finde, so ein bisschen Entwicklung, die gerade in dem in diesem Gamification-Bereich, die man sieht, oder es ist ja wie so, das eine ist wirklich klassische Games, eben ich drehe am Glücksgrad und kriege dann halt den nächsten Rabatt oder so, oder? Und das andere ist mehr so dieses nennt man das, Challenges, Missions oder so, da gibt es jetzt immer mehr Programme, sage ich mal, auch stärker handelsnah oder FMCG vielleicht auch, oder die halt in diese Richtung gehen und dann so segmentiert bis personalisiert halt sagen, hey, lieber Kunde, du musst jetzt 5-mal kommen im nächsten Monat, dann kriegst du was. Also so Sammelpässe oder halt eben so Missions, Challenges, da gibt es jetzt immer mehr. Das ist ja dann auch eine Art von Gamification, sage ich mal, oder um da halt dann versuchen, irgendwo auch inkrementelles Verhalten zu steuern oder halt zu bewirken. Finde ich gerade noch auch noch eine spannende Entwicklung, die ich ein bisschen länger beobachte. Ist aber dann auch, kann ich machen als Programm, wenn ich schon ein bisschen weiterentwickelt bin, weil es dann auch in der Umsetzung oft gar nicht so einfach, oder? Das vor allem dann sehr segmentiert zu machen. Ja.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch für Markenhersteller, sieht man das häufig, dass das gemacht wird, ne? Lade irgendwie einen Coupon hoch oder deinen Einkaufsbon oder sonstige Sachen, weil die natürlich auch schauen müssen, die möchten ja auch die Kundendaten gerne haben oder den Kontakt und da dann über Badges oder Missions oder was auch immer zu arbeiten. Man muss halt einfach sehen, okay, wie interessant ist das für meinen Kunden, wie attraktiv kann ich das gestalten, dass er das eben auch wirklich macht, ja, und sich die Mühe macht, das ganze Thema auch umzusetzen und da auch regelmäßig zu erscheinen.
Gut, Nicole, wir wären fast durch mit der Aufzeichnung für diese Episode. Ich habe fast eine obligate Schlussfrage, die ich mehr oder weniger allen Gästen erstelle und die ich auch gerne dir stellen würde. Wenn du Loyalty-Verantwortlichen einen Rat geben könntest, was würdest du denen raten, was sollen sie dringendst machen oder beachten?
Also wirklich, mein Rat ist, sich klare Ziele zu setzen, was ich mit dem Programm erreichen möchte, sich klar zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und oder wer soll meine Zielgruppe sein und was sind deren Bedürfnisse. Und darauf basierend das Programm auszurichten, ja, Cashback, Punkte und Co. ist gut, aber eben auch die andere Seite zu betrachten und zu überlegen, habe ich Möglichkeiten über Partnerschaften, über Gamification, wir haben viel dazu gesprochen jetzt, habe ich Möglichkeiten, hier das Programm attraktiv zu halten und zu guter Letzt das Programm implementieren und weiterentwickeln. Leben und weiterentwickeln, das ist wichtig.
Ja, super, dann vielen Dank dir, Nicole.
Dank dir, Michael.
Für die Zeit und warst du hier zu Gast und mit deinen spannenden Inputs und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Grüß,
Nicole.
Mach's gut. Ciao.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder YouTube oder unter loyaltytalk.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talks.